Wir stehen in einer Predigtreihe, Gottes Liebe ist stärker, und wir buchstabieren das durch in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen bis Ostern. Gottes Liebe ist stärker und heute stärker als deine Vergangenheit. Jetzt weiß ich nicht, woran du denkst, wenn du das Stichwort hörst, deine Vergangenheit. Auf jeden Fall soll dich diese Predigt heute ermutigen. Sie soll dir Kraft zusprechen. Sie möchte dir helfen, in die Zukunft aufzubrechen und das Evangelium von Jesus Christus wirklich in dein Leben hineinzulassen. Und mit dieser Vergangenheit, von der hier die Rede ist, da ist natürlich nicht deine positive Vergangenheit gemeint, weil die muss ja auch nicht überwunden werden. Also damit ist nicht gemeint, das, was dich freut, was dir hilft und was du als positives Geschenk in deinem Leben auch mitbekommen hast auf deinen Lebensweg. Gott sei Dank gibt es, denke ich, bei uns allen, so hoffe ich, doch ganz viel Gutes auch, was wir mitbringen aus unserer Vergangenheit. Das sind Kraftquellen, die uns auch immer wieder helfen. Wenn jetzt die Rede davon ist, Gottes Liebe ist stärker als deine Vergangenheit, dann ist natürlich damit gemeint, die Macht der Vergangenheit, die dich vielleicht belastet, die dich auf Wege zwingt, die du eigentlich nicht gehen willst, die dich davon abhält, in deine eigentliche Bestimmung zu kommen. Die Vergangenheit, die dich vielleicht in Schuld verstrickt oder die dich zutiefst entmutigt. Um diese Art von Vergangenheit und um diesen Aspekt geht es. Und um das anschaulich zu machen, möchte ich euch eine Frau mit Vergangenheit vorstellen, die persönlich erfahren hat, dass die Liebe Gottes wirklich stärker ist als all das, was sie mitgebracht hat und was ihr Leben auch auf eine schwierige oder ja, schlimme Richtung gebracht hat. Die Frau am Jakobsbrunnen, eine Geschichte, die ihr sicher auch zum Teil ganz gut kennt. Aber lasst uns noch mal einmal ganz neu darauf hören und ich möchte euch einladen, unter einer bestimmten Fragestellung jetzt zuzuhören, wenn ich euch diese Geschichte erzähle. Und zwar, wo ihr merkt, dass im Leben dieser Frau eben eine ja, ungute Vergangenheit eben die Gegenwart noch mitbestimmt. Was das mit ihr gemacht hat, dass sie heute so lebt oder gelebt hat, wie sie lebt. Und das ist nochmal ein Blickwinkel, hört mal so dahin und sagt, ah, okay, da sieht man und da sieht man es und da sieht man es. Und nachher werden wir dann mal schauen, welche Punkte das waren. Die Frau im Jakobsbrunnen, Johannes 4, die Verse 4 bis 30 und ich lasse dann einen kleinen Abschnitt aus und dann die Verse 39 bis 42. Ihr könnt auch mitlesen hier vorne. Die Frau am Jakobsbrunnen. Jesu Weg führte ihn durch Samarien, unter anderem durch Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. dann gib mir dieses Wasser, Herr, bat die Frau, denn ich, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder hierher kommen muss und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin der Messias. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr, warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, der mir alles gesagt hat. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Viele Leute aus Syrien glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Ja, ist euch etwas aufgefallen? Ich denke schon. Die negative Macht der Vergangenheit hat sich stark auf das Leben dieser Frau ausgewirkt. Um 12 Uhr mittags geht sie zum Brunnen, ganz allein und einsam. Das ist sicherlich nicht die Zeit, in der man in einer solchen Region Wasser holt. Und das hat sicher seine Gründe. Wahrscheinlich wollten die Frauen aus dem Dorf nicht unbedingt mit ihr zusammen dorthin gehen, wenn man auch hört, was sie auch schon alles, wie viele Männer sie hatte und dass sie wahrscheinlich eine Gefahr für die Ehen war dort in dem Ort. Und das hat schließlich dazu geführt, dass sie ja einsam geworden ist. Und auch das ist, denke ich, eine erste Folge auch ihrer und Konsequenz ihrer Vergangenheit. Dann gibt es so eine kleine Bemerkung, die aber auch tief blicken lässt. Juden und Samaritaner haben keine Gemeinschaft miteinander. Es gab mal eine Zeit, da haben Deutsche und Franzosen nichts voneinander wissen wollen. Und es gibt solche Entzweiungen auf der ganzen Welt, im Großen und wie im Kleinen. Und immer hat es etwas mit einer Vergangenheit zu tun, die unheilvolle Schienen gelegt hat. Also Feindschaft erleben wir hier. Dann wundern sich dass die Jünger darüber, dass die Samariterin und Jesus, ein Mann und eine Frau, überhaupt miteinander geredet haben. Es ist einfach nicht schicklich, es hat eine Entfremdung gegeben, Vorurteile, mangelnde Wertschätzung auch zwischen den Geschlechtern. Wir haben ja bald dieses Seminar, richtig streiten, da geht es ja um die Ehe, den Umgang miteinander. Und ich denke, da geht es auch darum, Vorurteile zu überwinden und wertschätzen und ehrlich miteinander umzugehen. Aber Vorurteile, die in der Vergangenheit aufgebaut wurden, prägen die Gegenwart negativ. Und dann gibt es eben auch doch ein negatives Verhaltensmuster im Leben dieser Frau. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und kann man sagen, okay, ich glaube, selbst wenn man nicht die christlichen oder jüdischen Moralvorstellungen teilt, ist das doch etwas, was vielleicht auch einem Berater auffallen würde, sagen, also das ist doch, scheint ein bisschen schwierig zu sein. Ein Muster, das sich immer und immer wiederholt und wo verletzte Menschen eben auf der Strecke bleiben. Also negative Verhaltensmuster. Und schließlich, als sie von Jesus gebeten wird, doch ihren Mann zu holen, da sagt sie einfach, ich bin nicht verheiratet oder ich habe keinen Mann. Was tut sie denn damit? Sie verleugnet eigentlich die Wahrheit. Sie versucht, sie zu vertuschen. Sie versucht es erstmal so den Anschein zu wahren, als ob alles in Ordnung wäre. Das heißt, Verleugnung wird in ihrem Leben sichtbar. Und was steht hinter der Verleugnung? Die Scham. Weil sie letztlich natürlich irgendwo, es ihr auch unangenehm ist und es ja auch nicht schön ist, dass es diese Probleme gibt in ihrem Leben. Und schließlich denke ich einfach auch, sie spürt die Schuld, die auch auf ihrem Leben liegt. Sicherlich nicht nur bei ihr, gehören ja immer viele Menschen dazu, eine Verstrickung. Wir sehen, die Vergangenheit prägt die Gegenwart hier in negativer Weise. Nun hätte es immer so weitergehen können, dass sie immer wieder einsam zum Brunnen geht und immer weiter diese Spirale sich dreht, wenn diese Frau nicht der Liebe Gottes begegnet wäre. Gott sei Dank, Halleluja. Und ich glaube, deshalb sitzen wir ja auch hier, und weil so viele Menschen hier sitzen, die der Liebe Gottes begegnet sind, wo eine Unterbrechung auch stattgefunden hat. Und hier bekommt unsere Geschichte eine ganz besondere Dichte. Und ich denke, das ist hier nicht nur ein nüchterner Bericht, der uns das eben als Bericht schildert, sondern hier wird eine Botschaft transportiert, die auch uns eben ermutigen soll. Die Liebe Gottes ist real, sie hat ein Gesicht, sie will uns begegnen, sie will uns erlösen von diesen negativen Folgen der Vergangenheit oder der negativen Vergangenheit. Sie will uns ein neues Leben geben mit einer neuen Qualität der Freiheit, des Segens und des Reiches Gottes. Die Liebe Gottes ist stärker. Und das möchte ich mit euch jetzt auch nochmal durchbuchstabieren und hineinschauen, auch in diese Geschichte. Warum ist sie stärker? Sie ist stärker als deine Vergangenheit, weil sie ein überzeugendes Gesicht hat. Welches Gesicht mag ich wohl da meinen? Es ist das staubbedeckte Gesicht eines müden und durstigen Mannes, der unvermittelt in das Leben dieser Frau tritt und der ganz anders ist als alle anderen, denen sie bisher begegnet ist. Es ist die Liebe Gottes in Jesus Christus, die Mensch geworden ist, die sich hinabgebeugt hat bis in den Staub dieser Welt und in die Mittagshitze und in die Verstrickungen, in die wir Menschen eben uns hineinbegeben oder in die wir hineinkommen, und der plötzlich sich auf unseren Weg stellt und der uns entgegenkommt. Das ist die Botschaft, die Bibel uns immer wieder auch vermittelt. Gott kommt uns in Jesus Christus entgegen. Er hat den Himmel verlassen, die Herrlichkeit aufgegeben und ist auf diese Erde gekommen. Und nun ist er da und hat Durst. Sagt, ich habe Durst, kannst du mir etwas zu trinken geben? Und gerade bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir noch einmal ein Bezug aufgefallen, der mir früher noch nie aufgefallen ist. Dass nämlich Jesus das noch einmal gesagt hat, dieses, mich dürstet. Nämlich als er am Kreuz hing. Und da noch einmal deutlich wurde, wie sehr er hinabgekommen ist auf unsere Ebene, unseren Durst geteilt hat und weiß, wie es uns geht. Und so ist es für mich auch hier an dieser Stelle schon ein Hinweis auf das Kreuz und auf das, was er dort für uns getan hat. Gott kommt zu uns, er beugt sich herab. Und das ist sehr glaubwürdig. Und das hat diese Frau auch erfahren und das können wir alle auch erfahren. Und die Liebe Gottes ist auch stärker, weil sie kein Opfer gescheut hat. Das mich dürstet, das weist ja hin auf das Kreuz. Wir sind jetzt in der Passionszeit. Wir gehen hin auf Kreuz und Auferstehung. Wir erinnern uns daran, dass Jesus nicht so wie die Göttergestalten in der griechischen Mythologie, die sind ja immer nur mal kurz sozusagen auf diese Erde gekommen, haben ein bisschen Unruhe gestiftet und dann sind sie wieder gegangen, bevor es dann zu brenzlig wurde. Das kann man dann lesen, diesen Sagen des klassischen Altertums. Jesus Christus ist geblieben bis zur letzten Konsequenz, bis hin zum Tod am Kreuz. Und er hat das Opfer gebracht für unsere Schuld. Das ist das große Wunder dieses Kreuzes, weshalb wir dieses Kreuz auch hier hängen haben. Weil hier, wie Paulus es sagte, er zum Fluch wurde, damit wir den Segen ererben können. Er hat es an sich selbst erlitten und durchlitten, worin wir alle uns verstrickt haben. Auch diese Frau hier auf diesem Weg. Und im Johannesevangelium wird uns etwas Geheimnisvolles geschildert. Und ich möchte euch daran erinnern, dass nämlich aus seinen Wunden heraus plötzlich Wasser lief. Und das ist das Zeichen dafür, dass dieser Kreuzestod zur Quelle geworden ist des Lebens. Zur Quelle des lebendigen Wassers. Und wohin dieser Strom kommt, des Wassers, und wer aus dieser Quelle schöpft, der kann den tiefsten Durst seiner Seele stillen. Da kommt Heilung in sein Leben. Gottes Liebe ist stärker, weil sie der Wahrheit standhält. Jesus hat gesagt, ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Also das mit der Wahrheit ist so eine Sache. Es fällt uns manchmal schwer, ihr ins Auge zu sehen, das zuzugeben, wie es wirklich ist. Aber hier ist es anders. Jesus hilft dieser Frau tatsächlich, sich der Wahrheit ihres Lebens zu stellen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie hat das nicht als persönlichen Angriff, als Beleidigung, als mangelnde Wertschätzung erfahren. Und das merkt man an ihrer Reaktion. Hier sagt sie, hey, du bist ein Prophet. Du hast es erkannt. Hey, gut, dass es mal endlich auf den Tisch kommt. Und später geht sie in diesen ihren Ort wieder zurück und sagt dann, verkündet laut, hier ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, so im Zeitalter von Facebook und so weiter, ne? Wenn so alles, was wir getan haben, so öffentlich würde, und ich denke, darum geht es ja auch nicht. Es geht jetzt nicht um Bloßstellung, sondern es geht um Befreiung. Und genau das ist das, was diese Frau erleben darf, dass das, was sie immer unter der Decke halten wollte, hier nun bei Jesus wirklich raus darf. Und ich möchte einfach sagen, ich habe so oft erlebt, persönlich und auch in meinem Dienst an anderen, dass das so ein Punkt ist, wo so viel freigesetzt wird, wenn Menschen kommen und sagen, ich möchte mein Herz erleichtern. Darf ich ein Gespräch haben? Und dann finde ich mich so wie als Stellvertreter Jesu Christi und ich weiß, Jesus ist da. Und wenn dann einer erzählt oder auch bekennt, ja, ich habe gesündigt, ich habe wirklich, ich bin in die Irre gegangen, ich habe viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht, falsche Schienen gelegt und es tut mir so leid, ich bitte um Vergebung und Gott vergibt. Es ist so wunderbar, das zu erleben. Und im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Also eine von den Stellen, die wir wirklich auswendig lernen sollten. Und das ist so ein Geschenk, dass wir keine Angst vor der Wahrheit haben müssen, weil Jesus dieser Wahrheit, die Liebe Gottes hält dieser Wahrheit stand. Und schließlich, die Liebe Gottes ist stärker, weil sie überall erfahrbar ist. Also die Frau war ja auch clever und war theologisch gebildet, hat mit Jesus, wollte sie anfangen zu diskutieren, wo ist der richtige Ort der Anbetung, eben nur in dieser Kirche oder in der City Church oder bei den Adventisten. Nein, weder hier noch da, noch dass man sagt, jetzt im Tempel von Jerusalem müssen alle hin oder auf den Gerizim, wo die Samaritaner ihr Heiligtum eben haben, auch. Nein, sondern in Jesus Christus und er ist keinem von uns fern. Und wir haben ganz bewusst heute auch, natürlich auch aufgrund dieses besonderen Anlasses, den wir auch heute haben, oder diese Osterkerze auch aufgestellt, als Zeichen für die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Er ist bei uns. und wo wir seinen Namen anrufen, egal wo und wann, er ist da. Und keinem von uns ist Gott fern. Und das ist wunderbar. Die Liebe Gottes hat das tatsächlich, diese Beschränkungen überwunden. Und offensichtlich hat diese bemerkenswerte Frau sich darauf eingelassen. Sie hat angefangen, Jesus Christus zu vertrauen. Und das äußere Zeichen dafür ist, dass sie den Krug hat stehen lassen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr diese Geschichte so gehört habt. Es war doch der eigentliche Grund, warum sie zum Brunnen gegangen ist, um Wasser zu schöpfen, immer wieder zu kommen. Und dann lässt sie diesen Krug einfach stehen und rennt in das Dorf und verkündet, wer Jesus Christus ist. Und das ist ein äußeres Zeichen dafür, dass sie angefangen hat, aus einer inneren Quelle zu schöpfen, die jetzt in sie hineingekommen ist, durch ihren Glauben an Jesus Christus. Christus ist in ihr zur Quelle geworden. Und ihr Lebenszug fährt nun in eine neue Richtung. Ich musste bei der Vorbereitung einfach wieder mal an den Lokschuppen in Rosenheim denken. Ich habe das schon mal erzählt. Das ist in Rosenheim gegenüber von dem Rathaus, das viele kennen aus der Serie Die Rosenheim-Cops. Das ist nämlich eigentlich, das Polizeipräsidium ist das Rosenheimer Rathaus. Hat man nur andere Schilder dran gehängt. Polizeipräsidium lässt dann die Leute da mal rein und raus rennen. Aber da sitzt die Oberbürgermeisterin. Und auf der anderen Seite gegenüber ist der Lokschuppen, ein kreisrundes Gebäude, wo man die Loks, die damals von München oder von Salzburg und wo weiter her kamen, wo sie reinfuhren und aufbewahrt wurden. Und vor diesem Lokschuppen ist ein Rondell im Boden eingelassen, so eine Betonplatte. Und da konnte der Zug drauf fahren und dann drehte sich diese Platte. Und dann wurde der Zug eben wieder auf eine neue Schiene gesetzt, in eine neue Richtung, in eine neue Bestimmung hineingebracht, dass er vielleicht jetzt in die richtige Richtung fahren kann. Und für mich ist das ein total interessantes und wunderbares Lebensbild, dass der Lebenszug dieser Frau fährt nun in eine neue Richtung. Und jedes Mal, wenn man an solch einen Knotenpunkt kommt, wo man merkt, die Vergangenheit will unser Leben negativ prägen, denke ich, und wir dann auf Jesus schauen, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir mit seiner Hilfe, der unser Lebenszug eine neue Richtung bekommen kann. Und dafür möchte ich euch und mich und uns ermutigen, dass wir das, so wie diese Frau auch, erfahren. Und vielleicht können wir das jetzt nochmal bei ihr anschauen, wie das sich auch bei ihr dann auch gezeigt hat. Mal die nächste Folie bitte. Und noch einen Schritt weiter. Einsamkeit, Feindschaft, Vorurteile, negative Verhaltensmuster, Verleugnung, Scham und Schuld, all das hat ihr Leben geprägt. Aber im Glauben an Jesus Christus ist an die Stelle der Einsamkeit ein Zurück in die Gemeinschaft gekommen. Sie hat sich ja vorher nicht mehr unter die Leute getraut. Aber jetzt geht sie wieder hinein in den Ort. Und die Menschen merken, mit der Frau hat sich etwas verändert. Die wird jetzt nicht gesteinigt, sondern sie lassen sich tatsächlich etwas von ihr sagen. Ich nehme an, die sind auch recht froh, dass sie endlich mal ihr mal jemand gesagt hat, was los ist. Aber manchmal sind die Barrieren ja auch dann in uns selbst, dass wir uns nicht mehr trauen. Aber Jesus ermutigt sie und sie geht zurück. Und statt Feindschaft zwischen Volksgruppen, zwischen verschiedenen Menschengruppen, kommt die gemeinsame Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. Und ich finde, wir erleben das auch in dieser Zeit, wo so viel Unruhe in dieser Welt ist, auch in unserer Gemeinde, dass wir aus verschiedenen Kulturen und Völkern zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten und in Christus Feindschaft wirklich überwunden ist. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein Modell auch für diese Welt? Und ich denke auch an die Stelle von Vorurteilen im Umgang auch der Geschlechter miteinander und der Menschen miteinander, tritt die Annahme, die gegenseitige, und der Respekt. Und an die Stelle von negativen Verhaltensmustern dürfen wir erleben, dass wir im Namen Jesu den Teufelskreis durchbrechen. Das ist natürlich jetzt ein großes Thema, das, wo man eigentlich vielleicht jetzt mit einem Tagesseminar in die Tiefe gehen könnte, seelsorgerisch, weil das ja viele Auswirkungen haben kann, Süchte, Gewohnheiten, Unarten, die man vielleicht an sich hat. Aber ich möchte dir und uns sagen, dass wir all diese zerstörerischen Verhaltensmuster, die sich auch in unserem Leben manchmal festsetzen, nicht weitergehen müssen. Im Namen Jesu können wir einfach den Teufelskreis unterbrechen, unseren Zug auf eine neue Richtung des Lebens setzen lassen und mit Gottes Hilfe neu aufbrechen. Aber natürlich dürfen wir auch die Hilfe von Schwestern und Brüdern und von Beratern und von Seelsorgern in Anspruch nehmen. Und ich möchte einfach ganz herzlich auch dazu ermutigen. Auch für unsere Ehearbeit, für das Ehepaar Heil, die sich hier zur Verfügung stellen und gerne auch Beratung machen, für die Seelsorger, die helfen. Lasst uns hier in die Tiefe gehen. Und schließlich an die Stelle der Verleugnung darf die Erfahrung der befreienden Wahrheit treten, dass es so gut ist, ehrlich miteinander umzugehen. Und an die Stelle von Scham und Schuld, Vergebung und Neuanfang. Ich finde es spannend. Diese bemerkenswerte Frau hat erfahren, dass Gottes Liebe stärker ist als ihre Vergangenheit. Und ihr Vorbild hat viele Menschen motiviert, den Weg des Glaubens auch selber einzuschlagen. Wir haben gehört, dass sie am Ende gesagt haben, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn selbst gehört und wissen, er ist der Retter der Welt. Und darum geht es, dass es jeder persönlich diese Begegnung hat. Und die Rettung der Welt, wisst ihr, wo sie anfängt? Bei mir und bei dir. Also die fängt immer ganz klein an, diese Rettung der Welt. Da, wo du und ich Jesus in der Mittagshitze begegnen und er unser Leben liebevoll in eine neue Richtung bringen möchte. So möchte ich dich und mich ermutigen, dass wir dann innehalten, dass wir das Gespräch mit Jesus beginnen, dass wir ihm vertrauen und im Vertrauen auf Jesus dann vorwärts gehen und dann erfahren, dass die Liebe Gottes stärker ist. Amen. Und ich möchte einfach jetzt mal so ein, zwei Minuten Zeit geben, dass jeder für sich persönlich einfach mal aufschauen darf auf dieses staubbedeckte Antlitz unseres Herrn, der auch vor dir steht. Und jeder hat, denke ich, so seinen eigenen Anknüpfungspunkt gerade heute Morgen, wo er mit ihm anfangen kann, ins Gespräch zu gehen und Worte des Lebens hören darf, der Wahrheit und der Liebe und dann einfach sein Vertrauen auf ihn setzen. Und ich werde das mit einem Gebet abschließen.